Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Pharma- und Biotech-Unternehmen sind in den vergangenen Jahren vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Eine Sparte, die dabei aktuell eher noch weniger Aufmerksamkeit erfährt, sind die Biosimilars, also sogenannte Nachahmermedikamente. Doch was verbirgt sich konkret dahinter? Ich freue mich heute, aus diesem Bereich einen Experten im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Spillner. Er ist Finanzvorstand beim Biosimilarentwickler Formycon. Hallo Herr Spillner, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo, vielen Dank, guten Morgen.
Herr Spillner, wir fangen mal gerne so ein bisschen mit so einer Vorstellungsrunde, nenne ich es mal, an. Jetzt hatte ich eingangs schon erwähnt, dass Formycon Biosimilars entwickelt. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal konkret Ihr Geschäftsmodell so, ich sag mal, so knapp wie möglich erklären?
Natürlich machen wir das sehr gerne. Also grundsätzlich handelt es sich bei der Formycon um ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung von Biosimilars fokussiert. Damit haben wir schon mal eine sehr klare Strategie und einen sehr klaren Fokus in einem sogenannten B2B-Geschäftsmodell. Das heißt, wir arbeiten eng mit anderen internationalen Partnern zusammen. Und dabei decken wir den ganz frühen Teil der Wertschöpfungskette ab oder insbesondere ab, nämlich von der Idee, von der Auswahl eines Biosimilar-Kandidaten bis zur Zulassung des Produktes bei den entsprechenden regulatorischen Behörden. Und alle Entwicklungsschritte, die sie zwischendrin vornehmen müssen und oder sollten, können wir entsprechend mit unseren Technologien, mit unseren Know-how und Kapazitäten abdecken. Die Produktion der Produkte später und auch die Vermarktung, also Sales und Marketing, überlassen wir dann unseren globalen starken Partnern wie zum Beispiel Sandoz, Teva, Fresenius Kabi, MS Pharma. Big Pharma kann nicht ausreichend Moleküle alleine entwickeln. Die haben zwar am Frontend starke Kapazitäten, was Vermarktung und Vertrieb anbetrifft, aber sozusagen den Nachschub zu generieren, das schaffen sie nicht alleine. Und genau da ist Formycon als eine der wenigen globalen Player positioniert, wirklich qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln und dann eben auch marktready zu machen sozusagen. Und da haben wir in den letzten Jahren eine starke Pipeline aufgebaut, mit jetzt seit letztem Freitag sogar 3 zugelassenen Produkten. Eines ist bereits im Markt, 2 werden demnächst folgen, sodass wir insgesamt 3 marketingfähige Produkte haben im Moment. Insgesamt haben wir in der Pipeline 6 Produkte und ein 7. wird bald ergänzt, um auch die Nachhaltigkeit und Kontinuität zu generieren. Ja, und das Geschäftsmodell auf der finanziellen Seite basiert dann auf sogenannten Upfront-Zahlungen, wenn man einen Vertrag mit einem Partner abschließt, Meilensteinen für die weitere Entwicklung und hinterher sogenannte Royalties, also Erfolgsbeteiligung an den Umsatzerlösen, die unsere Partner entsprechend generieren. Sprich, eine klare Wachstumsstrategie für die Zukunft. Und das ist unser Ziel, hier ein nachhaltiges und profitables Biosimilar-Unternehmen aufzubauen.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch nicht ganz klar. Was ist denn der Unterschied zwischen Generika und Biosimilars?
Genau, und das wird auch oft noch verwechselt oder noch nicht genau verstanden. Und Generika kennen wir alle schon seit vielen Generationen, wenn wir selber in die Apotheke gehen und günstige Nachahmerprodukte vom Originalprodukt kaufen. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir aber bei Generikern als Basis die sogenannten Small Molecules, also die niedermolekularen Substanzen haben. Die sind sehr klein von der chemischen Struktur und die sind auch sehr leicht oder verhältnismäßig leicht nachzubauen. Und sie können sie vor allem 1:1 exakt identisch nachbauen. Um ein Generika als Produkt, als Kopie des Originals zu entwickeln, brauchen Sie im statistischen Schnitt etwa 2 bis 3 Jahre und Sie müssen etwa 5 bis 10 Millionen US-Dollar an Investment rechnen und Sie müssen in einigen Fällen auch noch eine klinische Phase 1, die aber in der Regel sehr überschaubar und moderat ist, durchführen. Das heißt, hier ist der Aufwand und der zeitliche sowie finanzielle Aufwand moderat. Deswegen gibt es hier auch sehr, sehr viele Player am Markt und sehr, sehr viel Wettbewerb. Das ist bei Biosimilars anders. Wir reden hier über die großen Moleküle. Also im Schnitt kann man sagen, die sind ungefähr um den Faktor 1000 größer als die Small Molecules. Und damit sind sie natürlich auch erheblich komplexer und aufwendiger. Und die können sie auch nicht mehr in chemischen Prozessen nachbauen oder synthetisieren und produzieren, sondern hier sind sie immer im biologischen Umfeld, also in lebenden Organismen, in Zellen, in Bakterien. Aufgrund dieser Komplexität und auch diesem biologischen Ansatz sozusagen haben sie erheblich längere Entwicklungszeiten. Wir reden hier auch für die Nachahmerprodukte, also für die Biosimilars, immer noch von 7 bis 10 Jahren Entwicklungszeit. Und wir reden auch im statistischen Schnitt von 150 bis 300 Millionen US-Dollar an Entwicklungskosten. Plus, wir müssen eben eine klinische Phase 1 und eine klinische Phase 3 durchführen, um die Zulassung in den jeweiligen Regionen zu bekommen. Das heißt, der Aufwand pro Produkt ist hier massiv höher. Es sind auch die Eintrittsbarrieren in dem Markt höher. Und sie brauchen eine andere Expertise und ein ganz anderes Entwicklungs-Know-how, um so einen Biosimilar zu entwickeln.
In welchen Bereichen finden die Biosimilars denn dann konkret Anwendung?
Da gibt es aus der Indikationsperspektive ganz viele unterschiedliche und prominente Bereiche. Vor allem die Onkologie und in den letzten 15 Jahren auch die Immuno-Onkologie, aber auch die Immunologie, also auch Autoimmunkrankheiten und dergleichen können Sie damit gut adressieren. Wir haben bei uns im Portfolio auch Produkte im Bereich der Ophthalmologie, also Krankheiten, die insbesondere auf die Augendegeneration sozusagen einwirken. Und da gibt es Produkte. Grundsätzlich ist es so, dass seit der Einführung eben erst in den 80er Jahren der Originalprodukte, also der biopharmazeutischen Arzneimittel, die Behandlung von schweren und auch chronischen Krankheiten ein Stück weit revolutioniert worden ist im Vergleich zu der Behandlung ausschließlich mit Small Molecules oder niedermolekularen Substanzen. Eben für diese neuen Produkte, also diese biopharmazeutischen Arzneimittel, sind die Biosimilars eben die Nachahmerprodukte, die über einen sehr, sehr großen Markt hier verfügen. Ein schönes Beispiel aus unserem Portfolio, wo wir eben letzte Woche die Zulassung bekommen haben, ist unser sogenanntes FIP-202. Das ist das Biosimilar zum Produkt Stelara, das zum Beispiel im Bereich der Schuppenflechte angewandt wird, wo Stand auch heute noch oft viele Menschen auf der Welt nur Cortison bekommen. Und jeder, der das schon mal benutzt hat oder Freunde oder Bekannte hat, weiß, wie schöne Nebenwirkungen in Anführungsstrichen dieses Produkt hat. Und da können Sie eben mit solchen Produkten ganz andere Erfolge erzielen.
Jetzt hatten Sie gerade schon auch angesprochen, dass Biosimilars und Generika immer gerne noch so ein bisschen verwechselt wird. Wie hat sich denn der Markt in den vergangenen Jahren entwickelt?
Genau, also hier haben wir natürlich, wie gesagt, aufgrund der jüngeren Historie der Originalprodukte, also der sogenannten Biologics, erst eine viel spätere Entwicklung der Biologics im Markt im Vergleich zu niedermolekularen Substanzen und dann nachfolgend auch erst einen viel späteren Eintritt der Biosimilars, also der Nachfolgeprodukte zu den Biologics. Nichtsdestotrotz haben wir massives Wachstum in den letzten Jahren gesehen. Die Biosimilars sind zum Beispiel in den USA oder auch in anderen Ländern sehr stark angestiegen. Wir haben aber natürlich auch das Ziel, hier die Produkte deutlich günstiger anzubieten als das Originator-Produkt. Allerdings sehen wir nicht so massive Discounts, wie wir sie im Bereich der Generika sehen, wo wir durchaus bei über 90% sind und mit maximal kleinen Margen hier gearbeitet wird. Ansonsten haben beide Kategorien ganz klar ihre Berechtigung und auch ihre Wirkweisen. Und beide Bereiche, also Biologics, aber auch Biosimilars auf der einen Seite und Generika und die entsprechenden Originalprodukte auf der anderen Seite, werden auch in Kombinationstherapien eingesetzt.
Von was für einem Marktvolumen sprechen wir denn? Können Sie dazu was sagen?
Ja, das kann ich natürlich sehr gerne. Wir sehen also ein starkes Wachstum, hatte ich ja eben auch schon kurz ausgeführt, im Bereich der Biosimilars 2016, als der Markt eigentlich noch in den Kinderschuhen steckte sozusagen, waren wir bei 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. 2021 haben wir bereits uns dicht an die 20 Milliarden Umsatz, also 18,7 sind es, glaube ich, heranbewegt. Und es wächst hier weiter sehr, sehr stark. Also da haben wir Aussichten, dass der Biosimilar-Markt in den nächsten Jahren als Segment weiter gut wächst. Es ist Stand heute das am stärksten wachsende Pharmaindustrie. Und es ist eben vor allem ein Segment, das jetzt nicht nur in Anführungsstrichen eine Modeerscheinung ist, die für einige Jahre da ist, sondern es wird eine der tragenden Säulen unseres Gesundheitssystems werden, weil man eben teure Originalprodukte nachbauen kann und sehr viel günstiger am Markt entsprechen kann. Und mit steigendem Einsparpotenzial im Gesundheitswesen müssen wir alle arbeiten. Ja? Denn wir wissen alle, wie massiv die Gesundheitssysteme unter Druck sind, insbesondere in der westlichen Welt und mit einer weiter immer älter werdenden Patientenpopulation müssen wir einfach Wege finden, wie wir die Kosten im Gesundheitssystem nach unten bringen. Und Biosimilars haben in diesem Zusammenhang zwei große Vorteile. Sie verbessern den Zugang eben für wichtige Medikamente für viele Patienten auf der Welt, nämlich sowohl in den bestehenden Regionen, wo es heute schon die Originator-Produkte gibt, aber in anderen Regionen auf der Welt sind die Medikamente noch gar nicht eingeführt, weil sie eben im Original viel zu teuer sind. Das heißt, man kann ja auch komplett neue Märkte oder neue Patientengruppen bedienen. Aber vor allem auch in den bestehenden Märkten kann man Patienten früher an die Biologics heranführen oder dann eben an die Biosimilars und damit auch nachhaltige Therapieerfolge sichern.
Jetzt hört man immer wieder gerade so von den Big Pharma-Unternehmen, dass die Patente auslaufen. Inwiefern spielt das in Zukunft eine Rolle?
Das ist natürlich die Grundlage überhaupt erstmal unseres Geschäftes. Denn wir können ja erst dann in den Markt, wenn das Originalprodukt aus der Exklusivität, aus dem Patentschutz herausgelaufen ist, weil wir eben ein Nachahmerprodukt bauen, das im Übrigen ja nicht exakt identisch ist, sondern ist eben ein Biosimilar. Also es ist nahezu identisch, sehr, sehr ähnlich, aber nicht ganz exakt. Das lässt sich eben aufgrund der biologischen Eigenschaften, die ich vorher beschrieben habe, nicht exakt nachbilden. Aber um Ihnen ein Beispiel zu geben, es gibt Stand heute 45 Blockbuster-Medikamente, die zusammen heute mehr als 200 Milliarden US-Dollar an Umsatz, an Marktvolumen sozusagen generieren. Und die werden bis 2032 ihre Exklusivität verlieren. Mhm. Und das ist natürlich eine Riesenmöglichkeit für Biosimilar-Player wie eine Formicon, wo die sich diese Märkte dann entsprechend eröffnen. Natürlich wird das Marktvolumen durch die Discounts, die wir mit in den Markt bringen, dann kleiner. Keine Frage. Also dann sind es nicht mehr die original 200 Milliarden. Aber selbst wenn Sie im Schnitt von 50% Discount ausgehen würden, haben Sie alleine durch die Blockbuster, und wir reden noch gar nicht über die kleineren Produkte, die da drunter sind, haben Sie alleine mit diesen großen Blockbustern immer noch 100 Milliarden an Umsatzpotenzial.
Das ist schon Wahnsinn.
Vielleicht noch ein zweiter Satz eben, weil Sie eben auch nach den Marktanteilen gefragt hatten. Also im Moment sehen wir, dass die USA mit Abstand am schnellsten wachsen. Europa war eigentlich am Anfang deutlich vorgezogen. Hier hat die Biosimilar-Entwicklung angefangen. Man hatte dann auch große Hoffnungen in den USA. Die haben sich aber zunächst nicht erfüllt. Und der Take-up sozusagen von den Produkten war sehr, sehr langsam. Die Regulatoren, aber auch die Gesundheitsbehörden haben das auch nicht unbedingt unterstützt. Das ist mittlerweile deutlich anders. USA ist bei weitem der größte Markt. Dann gefolgt von Europa. Und dann kommen die restlichen Märkte, die man typischerweise kennt. Aber wir haben jetzt in den Jahren 2015 bis 2021 für die USA oder für den US-Markt einen CAGR von 97% gesehen. Also schon sehr erheblich.
Gibt es denn noch eine Region, wo Sie in Zukunft, ich sage jetzt mal, viel Nachholpotenzial oder Wachstumspotenzial sehen?
Ja, wir sehen schon, auch wenn sie heute noch relativ moderate Märkte sind, aber die MENA-Region, also Middle East und Nordafrika, wo wir im Übrigen auch gerade unser 201, also unser Lucentis-Produkt in weiteren Ländern zulassen, vor kurzem zum Beispiel Saudi-Arabien, aber auch Lateinamerika spielt zunehmend eine Rolle. Das sind vielleicht nicht die allergrößten Märkte, jeder für sich gesehen, aber sie sind relativ nachhaltig. Das heißt, die Preisvolatilität ist zum Beispiel hier nicht so ausgeprägt wie in den USA. Also wenn man hier mal etabliert ist, hat man auch die Möglichkeit, mit dem Biosimilar verhältnismäßig lange noch bei verhältnismäßig stabilen Preisen zu vermarkten. Und insofern sind das auch wichtige Märkte für die Langlebigkeit sozusagen eines Produktes, und wir adressieren die Märkte. Dann kommen natürlich noch die üblichen Verdächtigen dazu, wie Kanada und UK, wenn man UK heute nicht mehr zu Europa zählen will. Japan selektiv, da kommt es durchaus auf die Medikamente drauf an. Aber das sind schon auch noch starke Märkte, die wir natürlich auch mit adressieren.
Wie sieht es denn insgesamt mit der Akzeptanz von Biosimilars aus? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und gibt es da Regionen, wo Biosimilars, ich sage jetzt mal, heute schon beliebter sind als woanders?
Das kann man so eigentlich nicht sagen. Wir sehen natürlich schon, dass man über die Biosimilars noch stark lernen muss. Also die sind noch nicht in allen Köpfen bekannt oder verankert. Und das fängt teilweise sogar bei den Ärzten an. Wir haben ja zum Beispiel jetzt mit unserem Lucentis Ophthalmologie-Produkt, das war eigentlich das erste Biosimilar, das in den USA in die Hände von Ophthalmologie-Ärzten und auch Patienten am Ende des Tages gelangt ist. Und da muss man natürlich schon auch noch viel Aufklärungsarbeit betreiben. Man muss die entsprechenden Vertriebswege und die beiden Kundengruppen, in Anführungsstrichen, also Mediziner, aber auch natürlich vor allem die Patienten, auch gut unterstützen. Man muss sie aufklären, man muss ein gutes Branding machen, man muss einen guten Support anbieten. Aber es ist eigentlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, es gibt bestimmte Gruppen oder dergleichen, wo das noch zurückhaltend ist, sondern es ist eher dann insgesamt das Vertrautmachen mit Biosimilars und es weiter auszurollen in den entsprechenden Märkten, USA, Europa oder die anderen Märkte, die ich eben auch entsprechend besprochen habe.
Jetzt ist in den vergangenen Wochen und Monaten ja vor allem, ja, sind Abnehmspritzen, Diabetesmittel in den Fokus gerückt. Wären das auch Kandidaten für Biosimilars oder eher nicht?
Also das ist natürlich erstmal ein großer Hype um diese Produkte und es ist unglaublich, was sich da getan hat, muss man ganz klar sagen. Aber derzeit, so wie sich die Produkte heute gestalten, muss sehen, was sich dann in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt, hätten die eigentlich eher den Zulassungsweg eines Generikums, weniger den eines Biosimilars. Und da habe ich ja eben schon beschrieben, der ist etwas weniger komplex und etwas weniger aufwendig.
Sie hatten die Zulassungsschritte gerade schon angesprochen. Könnten Sie, also für Medikamente sind es ja auch lange Studien, das hatten Sie gerade schon mal angerissen, könnten Sie uns das noch einmal genauer erklären, wie da so die Zulassungen sind, vielleicht auch wo die Unterschiede liegen zwischen den USA und Europa?
Ja, sehr gerne. Also ich habe es ja eben schon angedeutet, für Biosimilars, das ist schon eine wirklich lange Reise, die man hier eingeht. Am letzten Freitag, habe ich ja schon erwähnt, haben wir für unser Stelara Biosimilar die Zulassung bekommen. Das Produkt war bei uns in-house ungefähr 10 Jahre unterwegs. Also das ist schon wirklich ein erheblicher Aufwand, nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Und Sie müssen als erstes natürlich mal ein Originalprodukt auswählen. Und da geht es eigentlich schon los. Der Auswahlprozess ist extrem intensiv, ist auch sehr, sehr detailliert, weil Sie müssen ja ein Produkt kopieren, das schon im Markt ist, das, wo auch die Patientenpopulation bekannt ist. Aber Sie müssen verstehen, was ist eigentlich in 10 Jahren, wenn mein Biosimilar zur Zulassung kommt. Also wie ist dann die Patientenpopulation? Wird überhaupt noch so ein Produkt benötigt oder sind alternative Technologien oder alternative Produkte in der Entwicklung? Also hier schon mal eine sehr detaillierte Auswahl. Und wenn Sie dann einen Kandidaten ausgewählt haben und in die Entwicklung geben, müssen Sie den erstmal bis ins kleinste Detail verstehen. Also eine sehr ausgiebige, sehr ausgeprägte Analytik und müssen das Originalprodukt komplett zerlegen sozusagen, um dann überhaupt in der Lage zu sein, ein Produkt nachzubauen. Und dann müssen Sie alle Parameter dieses Originalproduktes ansteuern mit ihrem Nachahmerprodukt, um in allen Bereichen eben maximal ähnlich, idealerweise identisch zu sein. Denn nur dann wird sie auch der Regulator später zulassen, wenn sie zeigen können, dass sie eben so biosimilar sind. Und das ist ein wichtiger Punkt auf der Wertschöpfungskette, den man erreichen muss. Das ist der sogenannte TPOS, Technical Proof of Similarity. Und hier haben Sie in der Regel 50 bis 60 Parameter, neben der Wirksamkeit, aber natürlich auch andere Faktoren wie Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Nebenwirkungen und dergleichen, wo Sie wirklich zeigen müssen, Sie sind in einem bestimmten Korridor, der eben absolut vergleichbar ist zum Originalprodukt. Und dann gehen Sie in die Klinik. Sie müssen eben mit Biosimilars auch noch durch die Klinik. Und da ist für uns eben die Phase 1 die entscheidende. Das ist anders als bei der Entwicklung von neuen Therapeutika. Da ist typischerweise erstmal die Phase 1 nur für die Dosiseskalation, um zu gucken, wie Sie dosieren können in Zukunft. Für uns ist die Phase 1 die entscheidende Phase, denn hier zeigen wir eben, dass wir biosimilar sind. Aha. Und dann müssen wir eben auch keine Phase 2 mehr durchführen, sondern Stand heute noch eine Phase 3. Das ist dann aber eher eine konfirmatorische Studie, wo wir eigentlich noch die Statistik erfüllen müssen. Aber in der Regel haben wir da schon eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, wo wir weit in den 80er-Prozenten sind. Und das ist eben auch der Unterschied zu den Originalprodukten, die hier immer noch sehr hohe Ausfallwahrscheinlichkeiten sehen. Und ja, und dann kommt als letzter wichtiger Punkt natürlich die Interaktion mit den Behörden, nämlich die Zulassungseinreichung. Und die dauert, wenn es gut läuft, in den USA ein Jahr. Das haben wir jetzt auch geschafft. Wir sind also jetzt da wirklich an der unteren Zeitgrenze rausgekommen. In Europa ein bisschen länger, 15 Monate ungefähr. Und natürlich ist man schon auch während der klinischen Studien und dem Eintritt in die Klinik mit den Regulatoren in Kontakt, weil man will ja ein Studiendesign aufsetzen, dass die hinterher auch akzeptieren, was die Auswertung anbetrifft. Also viele verschiedene Schritte mit vielen unterschiedlichen Expertisen, die sie brauchen. Klinische Expertise, regulatorische Expertise, extrem starke Analytik, aber auch Themen wie Manufacturing, die wir ja dann in der Zwischenzeit sicherstellen müssen. Auch wenn wir das nicht selber machen, ist das bei uns outgesourced, müssen wir hier ein Verständnis haben, wie sowas funktioniert.
Auf jeden Fall sehr, sehr komplex. Wie sieht denn Ihre Produktpipeline derzeit aus noch?
Genau, wir haben Stand heute, ich habe es erwähnt, 6 Produkte. Wie gesagt, 3 davon sind jetzt nahezu zugelassen und damit ist ja die Entwicklung weitestgehend auch abgeschlossen. Wir versuchen da jetzt noch einige zusätzliche, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Features, zu etablieren. Also ein zum Beispiel bei der 201, also Lucentis, oder bei der 203, in unserem Eylea, auch Ophthalmologie, Biosimilar, eine sogenannte Pre-Filled Syringe, das ist also eine ganz speziell entwickelte Spritze, die eben den entsprechenden Wirkstoff direkt ins Auge injiziert. Und diese Spritze ist quasi schon vorab gefüllt und kann einfach so dann direkt vom Arzt verwendet werden. Er muss es nicht im Vial aufziehen. Also das sind noch Nebenprodukte, die wir mitentwickeln, um unser Produkt dann auch im Markt noch besser zu positionieren und natürlich auch im Wettbewerb entsprechend solide aufzustellen. Wir haben dann noch 3 weitere Produkte, die Stand heute noch in der Entwicklung sind. Das ist die 206, das ist die Keytruda-Produkt. Das ist heute im Original das größte Produkt oder das größte Therapeutikum auf der Welt. Das hat letztes Jahr um die 25 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert. Ein Produkt, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen sozusagen. Mhm. Und es wächst weiter massiv. Also man geht davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren auch hier die 30 Milliarden Dollar Umsatzgrenze geknackt wird. Nichtsdestotrotz wissen wir, das Produkt wird 2029 in den USA, 2030 in Europa aus dem Patent laufen, zumindest aus dem Hauptpatent. Und damit ergibt sich natürlich die Möglichkeit, hier entsprechend in so einen Markt mit einzutreten. Und um hier rechtzeitig am Start zu sein, rechtzeitig die Zulassung zu haben, sind wir bereits jetzt hier in die Klinik eingestiegen, haben eine Phase 1 und die Phase 3 nahezu parallel gestartet in 2 unterschiedlichen Indikationen. Da sind wir auch sehr gut im Rennen. Also wir wissen von mehreren anderen Firmen, die natürlich auch einen Keytruda Biosimilar entwickeln. Wir wissen aber immer nur von 3, Formicon eingeschlossen, die derzeit aktiv Patienten rekrutieren und in ihre klinischen Studien einschließen. Das ist natürlich noch nicht das Ende des Rennens sozusagen oder des Wettlaufs, aber wir sind gut unterwegs und das freut uns und da sind wir auch stolz drauf, denn es ist ein wirklich komplexes Produkt und ein großes Produkt, an dem wir hier intensiv arbeiten. Dann haben wir noch 2 weitere Produkte. Da kann ich schon heute nur sagen, dass sie im Bereich der Immunologie sind. Wir haben hier aus Wettbewerbsgründen noch nicht veröffentlicht, um welche Produkte oder um welche Kandidaten im Original es sich sehr exakt handelt. Das ist üblich bei uns in der Branche. Wir versuchen quasi so lange wie möglich hier unter dem Radar zu fliegen, um zu vermeiden, dass der Wettbewerb sich auch auf diese Produkte einstellt. Denn idealerweise ist man dann auch natürlich als Biosimilar mit möglichst wenig Wettbewerb unterwegs. Klar, es wird immer ein paar geben, aber je weniger, desto weniger Preisdruck ist natürlich auch im Markt und desto höhere Marktanteile kann man sich entsprechend sichern. Wir wollen dann noch, last but not least, dieses Jahr ein 7. Produkt in die Pipeline bringen und da wird dann auch für die Öffentlichkeit, ich denke, im letzten Quartal, jetzt werden wir dann nochmal zeigen, in welchem Indikationsbereich wir da unterwegs sein wollen.
Und welche Krankheit wird mit dem ersten, was jetzt schon relativ weit ist, behandelt?
Meinen Sie Keytruda oder? Mhm. Oder das ist eigentlich ja im Bereich der Immuno-Oncology vor allem auch unterwegs. Und das ist im Übrigen das Spannende. Also das behandelt eben viele verschiedene onkologische Indikationen, ist aber vor allem auch massiv in Kombinationstherapien mit anderen Produkten eingesetzt. Und das macht es eben auch, macht dieses Produkt so spannend. Und an der Stelle vielleicht noch ein wichtiger Hinweis auf die Biosimilar-Entwicklung. Wenn wir jetzt durch die klinischen Studien gehen und in Anführungsstrichen nur 2 Indikationen, wie zum Beispiel Non-Small Cell Lung Cancer oder auch Hautkrebs adressieren und wir bekommen anschließend die Zulassung, dann bezieht sich diese Zulassung aber auf alle Indikationen, für die das Originalprodukt zugelassen ist. Und das sind im Fall von Keytruda weit mehr als nur 2. Oder zum Beispiel auch im Fall von Lucentis bei uns und unserem 201-Produkt. Da sind es 4 Indikationen. Wir haben die Klinik in einer Indikation nur durchführen müssen. Und wenn Sie die Zulassung bekommen, bekommen Sie sie in der Regel auch automatisch für alle anderen Indikationsgebiete. Und das ist natürlich ein echter Hebel und ein echter Multiplikator, den wir nutzen.
Jetzt hatten Sie eingangs schon Partnerschaften erwähnt. Kommen für Ihr Unternehmen auch Übernahmen in Frage zum Beispiel?
Also wir haben grundsätzlich immer gesagt, dass wir auch über europäisches, hätte ich fast gesagt, über internationales Wachstum, über strategische Wege nachdenken und dafür offen sind. Wir haben jetzt aber kurzfristig nichts Konkretes in der Pipeline oder in der Planung. Es muss dann natürlich auch wirklich ein sinnvolles Target sein, in Anführungsstrichen, dass wirklich gut zu uns passt, dass sich gut in unsere Pipeline integrieren würde oder uns nochmal auf der technologischen Seite nach vorne bringen. Im Moment sind wir wirklich sehr gut ausgelastet mit unserem organischen Wachstum sozusagen, unsere Pipeline weiter voranzubringen und hier entsprechend die Produkte in den Markt zu bringen mit unseren Partnern, sodass wir da zumindest am kurzen Ende derzeit nichts sehen.
Wäre denn auf lange Sicht gesehen für Sie auch interessant, dann die Produkte selber auch herzustellen und zu vertreiben?
Aber unterscheiden ein bisschen die beiden Teile. Also Vertrieb mit Sicherheit, und das werden wir auch im Laufe der Jahre weiter integrieren. Vertrieb ist aber auch ein bisschen leichter aufzubauen, weil sie in einzelnen kleinen Regionen anfangen können. Man könnte zum Beispiel sich in einem Vertrag mit einem Partner wie Fresenius oder Sandoz bestimmte Regionen herausschneiden und sagen, hier wollen wir als Formicon Vertriebsrechte behalten oder zumindest ein Co-Vertriebsrecht zu haben. Und dann könnte man in so einem Land, nehmen wir als Beispiel Deutschland, könnte man anfangen, mit einem relativ überschaubaren Sales-Team das Ganze aufzubauen und dann peu à peu in mehr und mehr Regionen reingehen. Das ist realistisch und da muss man jetzt auch nicht sehr groß investieren. Auf der Manufacturing-Seite sieht das ein bisschen anders aus. Mhm. Da gibt es zwei Aspekte. Der erste ist, wenn Sie heute eine Manufacturing-Anlage oder Facility aufbauen, dann geht das natürlich erstmal mit massivem CapEx-Investment einher. Das heißt, Sie müssen erstmal 100, 150, 200 Millionen Minimum in die Hand nehmen, die wir im Moment ehrlich gesagt lieber für unsere Produktentwicklung investieren und unsere Pipeline weiter ausbauen. Und dann hätten sie zwar eine eigene Manufacturing-Pipeline hier und könnten entsprechend agieren. Und natürlich würden wir auch gerne hier die Marge, die sogenannte CDMO-Player machen, würden wir gerne auf unsere Seite von der G&V holen. Aber es hat auch einen Nachteil. Ich habe vorhin ja erwähnt, dass bei dem Auswahlprodukt, welches Originalprodukt wir adressieren, sehr genau analysieren, was die Marktpotenziale sind, was alternative Technologien sind, was die darunter liegenden technischen Anforderungen sind und. Wenn Sie jetzt aber eine Produktionsanlage haben, die in der Regel nur einen bestimmten Bereich des Spektrums abbilden kann, zum Beispiel, weil sie nur auf bestimmten Zelllinien funktioniert oder weil sie zum Beispiel nur für Produktion in Bakterien geeignet ist, dann würde Ihr Spektrum am Anfang der Wertschöpfungskette beim Auswahlprozess schon massiv eingeschränkt werden. Und das wollen wir im Moment eigentlich nicht, sondern wir wollen sozusagen aus dem Vollen schöpfen können, aus dem gesamten Marktpotenzial auswählen können. Und wir suchen uns dann jeweils passend, exakt zu dem spezifischen Produkt, den Entwicklungspartner in Europa und oder in den USA, der die besten Kriterien mitbringt. Wie gesagt, das können regionale Aspekte sein, das können indikationsspezifische Aspekte sein oder es können eben auch technische Aspekte sein, die hier eine Rolle sein. Und so sind wir im Grunde flexibel mit dem heutigen Setup. Wir können immer gucken, welcher Partner im Manufacturing-Bereich passt für das Produkt A, B, C am besten zu uns. Und mit denen gehen wir dann sehr frühzeitig in Verhandlungen, damit wir dann auch einen stabilen Entwicklungsprozess haben, wenn wir bzw. dann auch unsere Vermarktungspartner in den Markt eintreten.
Kommen wir vielleicht jetzt mal konkret auf Formicon zu sprechen. Wie verlief das bisherige Geschäftsjahr für Sie? Wie zufrieden sind Sie?
Wir sind absolut zufrieden, auch wenn das Jahr noch gar nicht zu Ende ist, haben auch noch viel vor. Aber wir haben wirklich viel geschafft. Wir haben viele Meilensteine genommen, kann ich gleich noch kurz was zu sagen, und konnten wirklich viel erfolgreich erreichen. Dazu gehören unter anderem erfolgreiche klinische Studienabschlüsse beziehungsweise Zulassungen für die FIP 203 in den USA. Und gerade letzte Woche, ich habe es ja schon erwähnt, ist FIP 202, also Stelara Biosimilar, nahezu zeitgleich in den USA und Europa zugelassen worden. Das war ein super wichtiger, zwar erwarteter Schritt, aber trotzdem hat er natürlich jetzt nochmal zusätzlich Risiko aus der Entwicklung rausgenommen. Mhm. Und deswegen haben wir da auch ordentlich gefeiert sozusagen. Das war ein wirklich wichtiger Meilenstein. Beide, sowohl die 203-Zulassung in den USA als auch die Zulassung für 202 in Europa und in den USA, sind natürlich wichtige Voraussetzungen, um in Zukunft Umsatz zu generieren und damit unser Unternehmen in die nachhaltige Profitabilität zu führen. Wir haben aber auch neue kommerzielle Partnerschaften abgeschlossen, zum Beispiel mit Sandoz für die FIP 201, die die Vermarktung in den USA übernommen haben. und mit MS Pharma für die 203 für die MENA-Region. Hatten wir ja schon vorhin kurz drüber gesprochen. Hm? Auch solche Regionen sind heute wichtig und auch da brauchen sie starke und erfahrene Partner, die ihr Produkt entsprechend positionieren. Wir haben damit alle unsere Zulassung, die wir dieses Jahr erreichen wollten, geschafft und auch fristgerecht geschafft. Wir warten jetzt noch auf die finale Zulassung von der 203 in Europa. Das wird aber wahrscheinlich Januar, Februar nächsten Jahres werden. Allerdings die Behörde, die in Europa die Empfehlung an die Europäische Kommission gibt, ein Produkt zuzulassen, die könnte ihr Feedback bereits noch im Dezember geben. Und das wäre dann auch nochmal ein Highlight ganz am Ende des Jahres. Auch klinisch sind wir vorangekommen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben für unser FIP 206, unser Keytruda Biosimilar, haben wir die Phase 1 und die Phase 3 gestartet. Das ist super wichtig für uns, weil wir hier eben uns gut positionieren wollen im Wettrennen für die Zulassung für das größte Biologics-Produkt in der Welt. Und da ist natürlich jetzt der klinische Fortschritt für uns entscheidend. Aber der Eintritt erstmal in die Klinik und die Interaktion auch mit den Regulatoren, wie so ein klinisches Design auszusehen hat, das haben wir eben alles in time geschafft und das war intern auch ein großer Kraftakt. Last but not least haben wir eine Kapitalerhöhung durchgeführt mit einem strategischen Investor, der im Februar, Anfang Februar an Bord gekommen ist und 83 Millionen Euro investiert hat. Auch da wir noch nicht Stand heute voll profitabel sind, sind wir noch auf externe Finanzierung angewiesen. Und da war das natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt. Denn so können wir in der Breite unserer Pipeline voll auf dem Gaspedal bleiben und parallel weiterentwickeln. Und so gesehen war das für uns ein wichtiger Aspekt.
Sind in Zukunft Änderungen in der Aktionärsstruktur vorgesehen, um den Streubesitz zu erhöhen?
Das können wir natürlich nur bedingt steuern sozusagen, aber also der Streubesitz oder der sogenannte Free Float liegt derzeit bei etwa 42%. Wir haben fünf für uns wichtige Ankeraktionäre und oder Ankerinvestoren, die uns sehr intensiv unterstützen, mit denen wir auch einen sehr intensiven Dialog führen und einen guten Austausch sind. Aber wir geben uns wirklich auch größte Mühe, mit allen anderen Aktionären und potenziellen Investoren im regelmäßigen Austausch zu sein. Sind da auch in Anführungszeichen auf der Straße viel unterwegs, auf Konferenzen, auf Roadshows und dergleichen. Mhm. Und so gesehen wollen wir ganz klar mehr Liquidität in die Aktie bringen. Wir wollen die Aktionärsstruktur internationaler bekommen. Wir sind noch etwas deutschlastig sozusagen aufgrund unserer Historie, auch im Scale-Segment, das eben vor allem in Deutschland bekannt ist und wo sich internationale Investoren noch etwas schwer tun, in dieses Scale-Segment zu investieren. Dem entwachsen wir jetzt langsam und wir machen uns hier eben auch intensive Gedanken über das Uplisting, um dann eben auch in einem höheren Segment vielleicht auch besser zugänglich zu sein. Und dann kann sich die Aktionärsstruktur auch hoffentlich noch ein bisschen besser bewegen und die Aktie noch liquider werden, was den täglichen Umsatz anbetrifft.
Was sind denn Ihre konkreten Ziele für 2024?
Wie gesagt, wir haben schon ganz viel geschafft. Also viele Haken haben wir schon setzen können. Mhm. Aber grundsätzlich ist 2024 für uns ein Jahr der Transformation. Formicon war bisher sehr stark entwicklungstechnisch geprägt. Wir haben die Plattform aufgebaut über die Jahre, auf der wir die Biosimilars dann entwickelt haben, die wir heute schon haben und auf der wir auch unsere zukünftigen Biosimilars entwickeln können. Und jetzt sind wir gerade in der Transformation. Wir haben, wie gesagt, ein Produkt ist ja schon zugelassen und generiert ja auch schon erfolgreich Umsätze in den USA, in Europa und in anderen Regionen. Und jetzt haben wir aber eben mit der Zulassung von der 202 und der 203 eigentlich den Grundstein gelegt, um mit unseren Partnern zusammen dann in die Vermarktung einzusteigen und damit dann in den nächsten Jahren wirklich auch mehr Umsatz aus mehreren Produkten zu generieren. Und das ist der Weg, den wir 2024 schon jetzt sehr weit geebnet haben, aber noch einige kleine Schritte sind zu tun. Ich habe über die 203-Zulassung gesprochen, aber auch einige andere Einreichungen und Ähnliches. Ja, und daran arbeiten wir eigentlich.
Und zahlentechnisch, können Sie uns da was sagen?
Ja, also wir haben ja eine Guidance draußen sozusagen für dieses Jahr. Die sieht auch im Moment stabil aus. Also es gibt jetzt keinen Anlass aus heutiger Sicht daran zu zweifeln, dass wir diese Guidance nicht erfüllen können. Da sind wir zumindest sehr, sehr optimistisch. Und haben jetzt ja auch hier noch einige Meilensteine ausgelöst, sozusagen durch die Zulassung von der 202, die wir in den nächsten Wochen bzw. Monaten bekommen werden. Man muss allerdings dazu sagen, die sind in unserer Finanzplanung auch schon antizipiert. Die haben wir also schon mit eingeplant. Insofern sind die sozusagen erwartet. Wir wollen mittelfristig natürlich EBITDA-Profitabilität erreichen. Und dafür haben wir eben dieses Jahr die Voraussetzungen geschaffen.
Ist dann auch in Zukunft eine Dividendenausschüttung geplant? Das ist natürlich sowas, was unsere Hörerinnen und Hörer immer interessiert.
Ja, die Frage kennen wir auch. Die kommen wir ganz regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr auf der Hauptversammlung, aber auch natürlich in den individuellen Gesprächen mit den Investoren. Also Stand heute können wir das noch nicht in Aussicht stellen, einfach weil wir Stand heute eben noch nicht profitabel sind und auch noch entsprechende Verlustvorträge vor uns hertragen. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir sie heute gar nicht ausschütten. Und im Moment sind wir auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen weiter unsere Pipeline verbreitern und das Unternehmen noch nachhaltiger gestalten und einfach das Potenzial noch erhöhen und sprich damit überschüssige Gelder, die wir hätten, würden wir dann in die weitere Entwicklung dieser Produktpipeline und die Optimierung unserer Technologien investieren. Zumindest am kurz- und am mittelfristigen Ende.
Was natürlich auch gerade in Ihrer Branche immer ganz interessant ist, wie sieht es mit der Finanzierung der Forschungsprojekte aus?
Richtig. Und ich habe ja schon beschrieben vorhin, dass das auch keine ganz kleinen Summen sind, die wir hier pro Produkt finanzieren müssen. Also wir generieren ja bereits erste signifikante Umsätze und die sollen auch in den nächsten Jahren weiter wachsen, sodass wir auch mittelfristig operativen, positiven Cashflow generieren können und wollen, aus dem wir dann eben solche Produkte finanzieren können. Jetzt am kurzen Ende haben wir uns dieses Jahr ja schon einmal mit über 80 Millionen refinanziert. Wir haben keinen Druck. Wir müssen jetzt nicht sofort weitere Finanzierungsmaßnahmen ergreifen. Wir haben noch ein ganz gutes Polster und jetzt, wie gesagt, kommen ja auch noch Meilensteine und andere Zahlungen. Aber wir beobachten den Markt sowohl auf der strukturierten Finanzierungsseite, auf der Debt-Seite als auch auf der Eigenkapitalseite. Und wenn sich hier eine gute Gelegenheit gibt, werden wir da sicherlich sehr genau hinschauen und auch bestimmte Optionen entsprechend wahrnehmen. Wir alle kennen die Situation im Kapitalmarkt, Small- und Mid-Cap, aber auch Life Science ist im Moment kein leichtes Umfeld. Mhm. Da geht man jetzt nicht einfach raus und sagt, wir möchten eine Finanzierung machen. Das wäre derzeit kurzfristig nicht realistisch.
Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Wir dürfen also für die Zukunft auf jeden Fall gespannt bleiben. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft wünschen und bedanke mich für das hochinteressante Gespräch. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Und für alle, die sich für die Formicon interessieren, ich denke, wir werden noch einiges an Newsflow dieses Jahr haben, aber auch nächstes Jahr, wenn wir unser erstes Produkt oder unser zweites Produkt launchen wollen. Insbesondere in den USA mit unserem Partner Fresenius Kabel. Insofern lohnt es sich, auf unseren News-Ticker zu gucken und uns weiter zu verfolgen. In dem Sinne, herzlichen Dank.
Und auch wir werden euch natürlich auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen und auch über Formicon auf dem Laufenden halten. Schaut gerne mal vorbei. Ich darf mich an dieser Stelle von euch schon wieder verabschieden und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin und bleibt gesund.